Und dann fährt man irgendwie unten an den Wasserfällen, den sieben Schwestern vorbei und schaut da hoch und denkt sich einfach nur so, wow, das ist einfach so beeindruckend und ja, gefühlt ja auch gar nicht so weit weg von Deutschland, von uns zu Hause, weil ich meine, man kann ja sogar mit dem Fahrrad dorthin fahren.
In dieser Folge habe ich Jens und Sophie zu Gast. Jens ist Filmemacher und Outdoor-Enthusiast aus Greifswald und ist mit dem Fahrrad 6000 Kilometer durch den Norden Europas gefahren. Seine Freundin Sophie hat ihn auf Teilen seiner Tour begleitet. 4 Monate lang erlebten sie das Leben als Radnomaden, übernachteten in Zelten und unter freiem Himmel und stellten sich den Herausforderungen von Gegenwind, steilen Bergen und ständigem Regen. In dieser Folge erzählen sie von Jens Film, ein Leben als Fahrradnomade, einer Dokumentation in Spielfilmlänge, die ihr radikales Eintauchen in ein Leben voller pedaler Herausforderungen und atemberaubender Naturerlebnisse festhält. Jens teilt mit uns nicht nur die Schönheit und Strapazen seiner Reise, sondern auch persönliche Geschichten und Begegnungen, die ihm auf seinen Weg geprägt haben. Den Link zum Film findest du in den Shownotes und natürlich auch weiterführende Links zu seiner Arbeit. Ich sag hier explizit zu seiner Arbeit, obwohl Sophie auch zu Gast und im Film zu sehen ist. Aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es sein Film ist. Bereite dich also vor auf eine fesselnde Erzählung, die dich tief in die Welt eines Radreisenden mitnimmt und zeigt, wie es sich anfühlt, das gewohnte Leben hinter sich zu lassen und in die Freiheit des Fahrradnomadenlebens einzutauchen. Ihre Geschichte ist eine inspirierende Mischung aus Abenteuer, Selbstfindung und filmischer Erzählkunst, gewürzt mit einer Prise Humor. Lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierenden Landschaften Nordeuropas und in die spannenden Geschichten, die die zwei auf ihrer unvergesslichen Reise erlebt haben. Ach so, noch eine Sache darf ich nicht vergessen. Noch einmal danke, wenn du schon für unsere Nominierung zum Deutschen Podcastpreis abgestimmt hast. Und falls du es noch nicht gemacht haben solltest oder gerade gar nicht weißt, was ich meine, wir wurden nominiert. Und das ist genial. Das erste Mal in 8 Jahren off the path. Wir brauchen aber deine Stimme, um diesen Preis zu bekommen. Und da in der Kategorie beste Informationen ganz schön große Kaliber und andere Podcasts vertreten sind, wie der Off the Path Daily übrigens, wäre es wirklich klasse, wenn du dir ein paar Sekunden für unsere Arbeit nimmst. Also danke, wenn du uns unterstützt. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
Ja, schön hier zu sein.
Ich bin sehr gespannt. Jens, du bzw. ihr zwei, ihr habt einen Film rausgebracht. Ihr habt ein Leben als Fahrradnomade. 6000 Kilometer bist du, Jens, auf jeden Fall gefahren. Sophie, du bist auch ein paar tausend Kilometer mitgefahren. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe mir das im Vorhinein mal angeschaut. Und ich finde es unglaublich, das muss ich vorweg mal sagen, was da für eine Arbeit reingesteckt worden ist. Nicht nur im Bearbeiten im Nachhinein, sondern halt eben auch beim Aufnehmen selbst. Also ich mache ja auch solche Sachen. Ich nenne sie allerdings Videos und die sind so bis zu 45 Minuten lang. Dein Ding ist ein Film und ist 1,5 Stunden lang geworden und ist richtig aufwendig produziert. Also herzlichen Glückwunsch dazu, richtig cool.
Ja, danke. Ja, ich denke gerade an die Zeit im letzten Jahr, die ich da reingesteckt habe. Und ich kann es gar nicht ausdrücken. Ich habe irgendwann aufgehört, die Tage zu zählen, weil es einfach auch zu so einem Herzensprojekt geworden ist. Und man dann auch wirklich einfach sagt, so, ey, das ist mir jetzt egal, wie viel Zeit ich da investiere. Ich möchte vor allem, dass es einfach gut wird, dass die Story gut wird und dass es wirklich ein Film ist, den sich die Leute auch anschauen wollen hinterher.
Ist das... ist die Idee des Films zuerst entstanden? Also ich gehe auf Fahrradtour und mache einen Film draus oder ich möchte einen Film machen und das könnte ja eine Fahrradtour werden?
Ja, die Idee war eigentlich schon, einen Film zu machen, beziehungsweise wieder eine neue Dokumentation zu drehen, weil ich so in den letzten Jahren so ein bisschen das Faible für Dokumentation entwickelt habe. Also ich habe einige Kurzdokus gedreht und hatte dann einfach, wusste noch nicht so genau, was so als nächstes kommt und hatte so den Gedanken dann so, ah ja, so eine Fahrradtour, das stand ja schon länger mal so auf der Liste. Habe mir dann quasi den Rahmen dafür geschaffen, um das machen zu können und habe einfach gesagt, so, okay, ich mache diese Fahrradtour, aber ich möchte nicht einfach nur eine Fahrradtour machen, sondern ich möchte einen Film drehen, ich möchte eine Dokumentation darüber drehen. Und das war dann irgendwie so, waren dann so diese zwei Punkte für mich einfach kombiniert, wo ich gesagt habe, so cool, ich kann eine Dokumentation drehen über mich selbst, was irgendwie für mich auch eine komplett neue Erfahrung war, mich einfach dann auch selbst vor der Kamera zu sehen. Und ja, das trotzdem eben entsprechend auch mit diesem Traum zu kombinieren, einmal so eine längere Fahrradtour zu machen. Und in dem Fall sollte es nach Norwegen auf die Lofoten gehen. Das war so der Plan. Viel mehr Plan gab es tatsächlich gar nicht.
Aha. Seid ihr zwei vorher schon große Radfahrer gewesen?
Nicht große Radfahrer. Wir haben auf jeden Fall zwei Touren, an die ich mich erinnere, vorher gemacht, entlang der Ostseeküste einmal bei uns und dann ein bisschen ins Landesinnere, Mecklenburg-Vorpommern, wo wir wohnen. Und da habe ich das vor allem so ein bisschen mit kennengelernt. Ich glaube, du warst auch vorher schon unterwegs, oder?
Ja, ich war auch vorher schon unterwegs. Also für mich war, glaube ich, so 2019 so das erste Mal. Da bin ich relativ spontan in der Woche Urlaub nach Schweden gefahren und habe irgendwie gemerkt, so wow, Fahrradreisen, das ist ja eine krasse Freiheit. Das fühlte sich auf einmal so nach einer extremen Freiheit an. Irgendwie ein ganz anderes Gefühl, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Und weiß ich nicht, diese Woche hat das irgendwie so ein bisschen für mich, da war so die Idee geboren, man könnte doch auch mal ein bisschen weiterfahren. Ich hatte so gedacht, so vielleicht könnte man ja auch mal ans Nordkap fahren. Ah, das sind doch über 2000 Kilometer. Ich kann doch nicht über 2000 Kilometer Fahrrad fahren. Das schaffe ich doch gar nicht. Und naja, dann war der Gedanke auch erstmal wieder weg. Und ja, dann hatte ich jetzt im Jahr 2022 einfach so ein bisschen beruflich auch umstrukturiert, hatte gesagt, so hey, ich habe Lust, irgendwie ein bisschen mehr aus meinem Nebengewerbe zu machen. Das war eben das Filmemachen dann. Und ja, habe dann auch quasi meinen Berufswechsel genutzt, auf so eine Fahrradtour aufzubrechen. Und genau, ich hatte halt auch eigentlich erst geplant, diese Tour alleine zu machen. Und wollte auch so ein bisschen das Alleine-Reisen mit dem Fahrrad kennenlernen. Und es hat sich dann aber so entwickelt, dass wir da auch eine gemeinsame Reise draus gemacht haben. Also ich bin dann quasi trotzdem alleine gestartet, war die ersten zwei Monate alleine unterwegs. Und wir haben uns dann quasi auf den Lofoten verabredet oder vor den Lofoten. Und von dort wollten wir dann gemeinsam weiter radeln, wollten noch den Norden dort erkunden und von Tromsø eigentlich zurück. Ja, genau. Und dann hatte quasi so ein bisschen jeder seinen eigenen Reiseteil. Sophie kann ja auch noch mal ein bisschen von ihrem erzählen. Ja, und dann haben wir uns letztendlich auch auf den Lofoten beziehungsweise vor den Lofoten treffen können. Also
ja, ich hatte noch vor, meine Gasteltern zu besuchen, die nach Norwegen gezogen waren. Die leben ziemlich im Süden und da wollte ich noch vorbei und ich wollte jetzt nicht einfach mit dem Flugzeug oder mit der Bahn komplett von zu Hause bis zum Treffpunkt, sondern zwischendurch auch noch das eine oder andere sehen und habe mir da so ein paar Highlights gesucht. Aber da ich nur knapp 16 Tage unterwegs war, musste ich natürlich ein bisschen schneller sein und die Bahn zwischendurch nehmen und konnte nicht den ganzen Weg radeln, aber ich bin ja ein ganz gutes Stück gefahren.
Ja, das ist spannend.
Du bist, glaube ich, auch 1000 Kilometer gefahren, ne?
Ja, 1000 Kilometer ungefähr.
Ja, weil ich habe mich gefragt, weil ihr seid ja schon auch gut bepackt gewesen, ne? Ich hatte mal im Film habe ich gehört, 50 Kilo hat das Rad gewogen, also Jens deins auf jeden Fall. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie
auch,
okay, krass. wie transportiert man das eigentlich dann nach Bodø, wo ihr euch ja getroffen habt? Das ist ja doch auch sehr viel Gepäck. Und also du bist dann halt quasi von Greifswald mit der Bahn da dann und auch mit dem Fahrrad selbst dann da hochgefahren.
Also ich bin erst mit dem Rad gefahren, dann auch mit der Fähre nach Schweden. In Schweden dann mit dem Fahrrad erstmal an der Küste entlang. Bin dann zwischendurch ein kleines Stück Zug gefahren, um ein bisschen was zu überbrücken. Und dann in Stavanger nochmal, nach Stavanger mit der Fähre übergesetzt, bin dann durch den Süden von Norwegen wieder mit dem Fahrrad, zwischendurch immer stückchenweise mit dem Zug, um dann in der Nähe von Stavanger meine Gasteltern zu treffen. Und dann bin ich noch mal ein bisschen wild mit dem Zug gefahren von Bergen nach Oslo, weil ich nur von Oslo dann eine wirklich gute Verbindung in den Norden hatte. Ja, also es war quasi immer mal zwischendurch Fahrradfahren und Wege dazwischen mit Bus, mit Bahn, mit Fähren.
Aber das ist schon geil, ne? Das öffentliche Netz in Norwegen, das ist schon sehr abwechslungsreich und vor allem ist es auch relativ gut.
Ja, aber tatsächlich fährt man ein ziemliches Zickzack. Ja. Also wenn man in Norwegen mit der Bahn fahren will, ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland hat man gefühlt irgendwie, es gibt eigentlich jede Strecke, man kommt überall relativ direkt hin. Aber in Norwegen fährt man dann halt teilweise einfach von Bergen nach Oslo zurück, um irgendwo anders hinzukommen. Und das ist einfach mal durchs halbe Land.
Ja,
naja, aber weil gut, es die besten halt, Verbindungen sind.
Ja, ja, es sind halt eben auch 5 Millionen Einwohner auf diesem großen Land. Ne? Also das ist...
Ja, ich glaube aber Norwegen ist grundsätzlich ausgelegt auf Autofahren. Und ja, aber wie du auch sagst, ne, es ist ja alles, was man in Norwegen baut, ist natürlich auch ein bisschen komplizierter als bei uns und viel teurer.
Jetzt sehr, sehr gut.
Ja, Bahnfahren ist ja sowieso ein treuer Begleiter geworden. Ihr müsst es immer mal wieder, seid ihr auf die Bahn umgestiegen, wenn ihr längere Strecken überbrücken musstet oder es Probleme gab. Jens, ich glaube, bei dir gab es ja einen Wintereinbruch, als du in Oslo warst, um nach Bergen zu kommen, musstest du halt eben auch auf die Bahn setzen.
Ja, tatsächlich. Das hat mich auch sehr gestört, muss ich sagen, weil ich eigentlich die komplette Strecke mit dem Fahrrad auf die Lofoten fahren wollte. Also es war so ein bisschen, naja, auch so meine persönliche Challenge, ich das quasi mit meinem Körper leisten kann, mit meiner Muskelkraft auf den Lofoten anzukommen. Und dann bin ich halt in Oslo und ich habe schon gemerkt, so kurz vor Oslo, ich muss jetzt hier langsam mal eine Entscheidung treffen. Ich muss überlegen, wie ich weiterfahren möchte. Und ich wollte aber gern auch die Gegend rund um Bergen kennenlernen, weil ich auch im Nachhinein sagen muss, es ist unglaublich schön dort. Es ist landschaftlich wirklich beeindruckend, der Süden dort. Und ja, hatte mir dann überlegt, dass ich irgendwie nach Bergen möchte. Und es gab halt irgendwie nochmal einen heftigen Schneefall im April. Ich war ja im Mai schon, Mitte Mai dort schon unterwegs. Und das hatte dafür gesorgt, dass die Hardanger Widder, durch die man ja quasi durch muss, um von Oslo nach Bergen zu kommen, einfach komplett eingeschneit noch war. Also da war wirklich tiefster Winter. Und es wären halt irgendwie so 2 Wochen mit Schnee und Eis gewesen. Und ich muss sagen, also mein Equipment war zwar schon auf Norwegen ausgelegt, aber nicht auf Winter. Also und ja, das habe ich mir dann halt tatsächlich erspart. Die Entscheidung ist mir recht schwer gefallen, aber ich habe dann einfach gesagt, so, hey, damit du hier irgendwie weiterkommst und damit du jetzt nicht irgendwie komplett außen rum fährst und gar nicht dorthin fährst, wo du eigentlich hin willst, dann musst du jetzt mal über deinen Schatten springen und die Bahn nehmen, um nach Bergen zu kommen.
Ja. Ja, ich kenne das von mir selber, von meinen Radtouren. Als ich das allererste Mal, glaube ich, in den Alpen absteigen musste, um einen Berg hochzuschieben, da ist mein Ego halt schon auch leicht angekratzt worden. Später lernt man einfach, dass es ganz normal ist und dass es auch jeder mal absteigen muss, aber dieses halt auf ein anderes Transportmittel umzusteigen, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe mittlerweile, das war am Anfang auch schon echt schwer, weil man musste sich so irgendwie eingestehen, ach, irgendwie kann man's nicht, aber hat ja gar nichts mit sich selbst zu tun, sondern es ist einfach so die äußeren Umstände. Und auch völlig okay. Man hat ja auch kein Rennen.
Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, den ich dann auch später noch lernen durfte, weil ich hatte dann rund um Bergen auch nicht die einfachste Zeit. Ich muss auch sagen, so die ersten 3 Wochen waren körperlich echt extrem anstrengend. Also es fühlt sich hinterher nicht mehr so an. Und wenn man da irgendwie am Rechner sitzt und diesen Film schneidet über Monate, dann denkt man sich so, warum habe ich mich denn da so angestellt? Aber es ist tatsächlich, man vergisst es, wie anstrengend das war. Der Körper muss sich umbauen, muss sich umstellen, dass er wirklich jeden Tag diese Leistung erbringen kann. Man fängt dann auf einmal richtig viel an zu essen. Am Anfang ist es der ständige Unterzucker, irgendwie jede halbe Stunde anhalten und Zucker nachfüllen. Und irgendwann isst du einfach nur noch richtig viel. Und dann geht es aber auch. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mir das nochmal einräumen musste, dass ich auch weiterhin Zug fahren darf. Also, dass es auch möglich ist, auf ein anderes Transportmittel umzusteigen, weil das Ganze soll ja keine Qual werden. Ich hatte einfach Lust, nach Norwegen zu reisen. Ich habe gemerkt, das Fahrrad ist ein sehr, sehr schönes Transportmittel für mich, mit dem ich toll erleben kann. Und das möchte ich vor allem auch machen. Und dann habe ich quasi zu mir gesagt, so hey, es ist doch völlig okay, wenn du irgendwo Strecken mit dem Zug fährst. Hauptsache, du hast irgendwie Spaß an dieser ganzen Sache. Und da ist ein Knoten geplatzt. Ne? Es fühlte sich dann auf einmal anders an. Und die Anstrengung wurde tatsächlich von Tag zu Tag dann auch weniger. Also das hat dann wirklich bei mir einfach mental viel ausgemacht.
Habt ihr euch auf diese Tour irgendwie vorher vorbereitet? Oder seid ihr aus dem relativ anstrengenden Alltag mit ein bisschen Fahrradaufbauplanung losgefahren?
Also ich auf jeden Fall. Ich habe wirklich noch bis zum letzten Tag was gemacht und bin dann, ich glaube, noch an einem Nachmittag irgendwie auch erst aufgebrochen, weil es irgendwie vorher nicht geklappt hat. Und vorher hatte ich zum Glück durch Jens die Fahrradvorbereitung. Der hat ganz viel recherchiert und geschaut und mir auch ein bisschen geholfen beim Fahrrad. Mein Fahrrad war also zum Glück fertig und ich muss dann quasi nur noch packen und los.
Ja, aber das war, also bei mir war es vor allem viel, ich sitze am Rechner und recherchiere irgendwelche Sachen, weil man braucht ja dann irgendwie noch so, also für mich war dann wichtig, ich brauche ein Solarpanel. Ich möchte irgendwie komplett unabhängig unterwegs sein. Ich möchte in Norwegen vor allem viel wild campen. Aber ich habe halt 3 Kameras dabei und die müssen doch irgendwie immer wieder aufgeladen werden. Und dann fällt dir ein so, ich brauche noch das und ich brauche noch jenes. Und es sind dann irgendwie so viele Kleinigkeiten, obwohl ich eigentlich grundsätzlich schon auf das zurückgegriffen habe, was da war. Also schon vieles auch einfach weiter genutzt. Deswegen waren wir auch nicht irgendwie im krassen Bikepacking-Setup unterwegs oder so, sondern irgendwie der Schlafsack ist halt riesig und der muss jetzt mit, der ist da. Ne? Also da wird jetzt nichts Neues gekauft extra dafür. Und deswegen war es bei mir tatsächlich eher so, ich löse meine ganzen technischen Probleme, überlege mir, wo ich welche Sachen hinpacken kann und weniger das Fahren an sich dann. Also wir hatten dann, wie Sophie vorhin schon sagte, wir hatten dann mal 2 Touren zwischendurch. Das waren so die erste und die zweite Probefahrt.
Aber auch für dein Fahrrad zum Beispiel, oder?
Ja, natürlich auch. Ich muss sagen, ich musste mir halt leider vorher noch ein neues Fahrrad kaufen, weil das alte von damals, das hätte keine 1000 Kilometer mitgemacht. ja, aber so, es war irgendwie nicht so, dass wir irgendwie jeden Tag Fahrradfahren waren. Also,
nein.
Es war, aber ich glaube, ich bin da immer so ein bisschen, ich setze mir dann irgendwie eine Sache im Kopf und dann mache ich da mal so ein bisschen drauf los, auch irgendwie so großartige Planung dafür, mal abgesehen von dem Material, weil es ist ja irgendwie schon blöd, wenn du da dann in Norwegen stehst oder unterwegs bist und irgendwie passt gar nichts von dem, was du da dabei hast oder wie du es gemacht hast. Aber ansonsten finde ich eigentlich, möchte ich irgendwie immer so ein bisschen drauf losfahren. Und das war auch so damals so mein Gedanke, so hey, ich will einfach jeden Tag Fahrrad fahren und ich will nicht nach Hause kommen und komme dann irgendwann nach vielen, vielen Tagen an einem Ziel an, was ich mir gesetzt habe. Und deswegen war auch einfach meine Planung halt wirklich sehr, sehr mäßig. Also wirklich irgendwie mal grob bei Google Maps geschaut, wie kann ich denn ungefähr auf die Lofoten kommen, wie viele Kilometer sind es, wie viel Kilometer bedeutet das am Tag circa, und dann war irgendwie mein Gewissen auch beruhigt und ich konnte einfach schön drauf losfahren.
Ja, wenn man so eine große Tour runterbricht, dann ist das halt eben nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Entschuldige, Sophie, ich habe dir gerade unterbrochen.
Ich habe nur gesagt, dass ich lustigerweise viel früher losgefahren bin, weil Jens irgendwie schneller unterwegs war, als er dachte und mich dann irgendwann angerufen hat und meinte, naja, ich bin schon ein bisschen eher da, so nach dem Motto, ich muss mir dann jetzt hier ein bisschen die Zeit vertreiben, weil unser ausgemachtes Datum war eigentlich noch ein bisschen später und ich konnte dann halt auch spontan noch ein bisschen früher losfahren.
Okay. Du hast jetzt gerade auch die 3 Kameras angesprochen. Ich habe mich sowieso gefragt, wie filmt man sowas? Das ist ja schon auch, also ich meine, wirklich, nochmals, die Bilder, unglaublich. Also das macht wirklich richtig Bock, die Tour nachzufahren. Ich meine, es sind jetzt viele Monate, viele Kilometer in 1,5 Stunden. Da fällt natürlich halt auch links und rechts viel Material weg. Aber diese ganzen Akkus, dieses ganze Aufstellen der Kamera, das ist Wahnsinn. Also was hast du dabei gehabt? Du hast ein Solarpanel dabei gehabt. Und ja, wie hast du das Ganze organisiert?
Ja, also ich hatte 3 Kameras mitgenommen, also eine große spiegellose Kamera, die tatsächlich auch relativ schwer ist, aber da habe ich einfach gesagt, sei, das ist mir egal, wie viel das Ding wiegt, ich setze hier auf Qualität und die nehme ich mit. Dann hatte ich eine kleine Actioncam dabei, die man einfach so ein bisschen halt mal schnell aus der Tasche holen kann, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, hat sich dann so ein bisschen als gutes Mittel entpuppt, dann direkt auf dem Fahrrad was zu filmen. Und dann hatte ich eine Drohne dabei, die ich ganze 3 Mal eingesetzt habe. Ja, und gesehen. Tatsächlich hat es eine Aufnahme davon in den Film geschafft. Ja, das finde ich auch so ein bisschen lustig.
Und wie schwer war die Drohne?
Ich weiß nicht wie, aber so ein Kilo wiegt das ganze Paket dann auch. Ne? Und dann fährst du das die ganze Zeit mit dir rum. Und ich merke, ich bin nicht so der größte Freund von Drohnen. An manchen Stellen ist es aber wirklich eine tolle Sache. Und ich muss auch sagen, als ich dann am Gerdinger Fjord den Pass hochgefahren bin und das mit der Drohne gefilmt habe, war ich doch auch hinterher im Schnitt sehr froh, dass ich da geeignetes Material hatte. Ja, genau. Aber ansonsten waren es vor allem die zwei kleinen Kameras, die eine kleine Actioncam, die viel zum Einsatz kam. Und aber auch immer wieder, um halt auch wirklich schöne, hochwertige Aufnahmen hinzubekommen, meine große spiegellose Kamera mit einem Objektiv dran und natürlich ein Stativ dabei. Weil ich habe halt gesagt, so hey, cool, ich drehe diesen Film, ich möchte Kameramann und Protagonist in einem sein. Ich brauche natürlich ein Stativ und du kannst es dir vorstellen, das bedeutet natürlich, ich... Sophie lacht schon, ja, sie kennt's gut. Sie kann ja nachher nochmal ihre Darstellung da einmal teilen. Dass man wirklich irgendwie an einem schönen Ort vorbeifährt und denkt sich so, okay, das könnte was sein. Ne? Und nochmal zurück und Kamera raus, Stativ aufgebaut, die Einstellung gewählt und dann das Ganze nochmal, ne? Und dann wieder zurück. Und beim Zurückfahren immer dran denken, ey, das ist gerade mein Speicherplatz auf den Speicherkarten, der ist nur begrenzt, ich muss jetzt schnell zurück und schnell die Kamera wieder aus, ne? Alles wieder einpacken und weiter geht's. Und immer, ja, sich auch so ein bisschen zu überlegen, so, was möchte ich eigentlich mit diesem Film zeigen? Was soll es werden? Weil einen 90-minütigen Film zu machen bedeutet halt auch, ich brauche einfach eine gute Story, weil sonst schalten die Leute nach 10 Minuten ab, weil sie sagen so, hä, was ist denn, das ist doch irgendwie alles random hier zusammengeschnitten. Und deswegen ist man auch so ein bisschen, oder war ich die ganze Zeit auch so ein bisschen auf der Suche irgendwie, so was ist denn eigentlich hier so meine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und dann natürlich auch so ein bisschen der Punkt, dass man, dass die Reise natürlich für einen selbst auch ein bisschen anders aussah als das, was man dann letztendlich hinterher in diesem Film präsentiert, weil natürlich das Ganze irgendwie, dass ich ja auch noch der Kameramann bin und dass ich die Kamera aufstelle und überlege, in welcher Situation ich sie aufstelle, und mich dann quasi auch aus einer Situation rausnehme, ist ja was ganz anderes, als wenn du quasi auf Natur bist und wirst von einem kleinen Kamerateam oder von einem Kameramann begleitet, der das alles so ein bisschen im Hintergrund macht. Und deswegen habe ich aber versucht, also mir war es wichtig, dass es ein authentisches Bild gibt. Und man muss natürlich, das liegt halt einfach in der Natur der Sache, Dinge nachstellen, weil man fährt da gerade dran vorbei und denkt sich, oh, das war schön, das hätte ich jetzt gern für meinen Film. Aber ich habe natürlich auch Situationen einfach genommen, wie sie kamen, indem ich gesagt habe, so, oh, hier könnte jetzt was Interessantes passieren, weil ich irgendwas Bestimmtes vorhabe, weil ich jetzt irgendwie diesen Zaun hier überwinden muss, damit ich da endlich hier mit meinem Fahrrad durch den Tunnel komme. Ich stelle jetzt einfach mal die Kamera hin und gucke einfach mal, was bei rauskommt.
Mhm. Ja, ich finde das auch spannend. Ich nutze immer, ich nutze gerne 360-Grad-Kameras, um halt sofort verschiedene Schnitte zu haben. Die Qualität ist dann allerdings aber nicht so geil, wie wenn du halt mit einer normalen Action-Cam halt das machst. Aber ja, there's always a quality loss. Sophie, wie war das für dich eigentlich? Also ich meine, da vorher konntest du machen, was du wolltest, und dann hast du Jens getroffen und dann musstest du halt immer hin und her fahren und auf ihn warten und nochmal die Szene und so. Wie ist das für dich gewesen?
Also ich glaube, ich kannte es schon ein bisschen, weil wenn wir zusammen vorher unterwegs waren, dann hat Jens auch meistens Fotos gemacht und ich hatte immer ein Buch dabei, also ich konnte dann quasi auch einfach lesen währenddessen oder mir die Landschaft anschauen. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn die Reise quasi ein bisschen langsamer geht und jetzt, dass jetzt nicht irgendwie ein hektisches von einem Ort zum anderen fahren ist. Das fand ich nicht schlimm. Aber Jens hat es auch manchmal ganz gut hinbekommen. Ich konnte so ein bisschen sehen in seinem Gesicht, dass er sich jetzt gerade wahrscheinlich überlegt, dass er das hier filmen will. Und das ist auch häufig auch mal vorher schon passiert, bevor wir dann quasi eine Situation durchlebt haben und es dann hieß, okay, wir fahren das jetzt wieder zurück und fahren das nochmal. Und für Jens es dann hieß, er fährt es nochmal zurück, um die Kamera zu holen. Aber meistens war das eigentlich ziemlich lustig, weil wir natürlich auch gerade irgendwie die besonders interessanten, lustigen oder schönen Momente gefilmt haben. Und ich habe mich eigentlich gefreut, dass es hinterher dann diese Momente geben wird, dass die festgehalten werden.
Ja, ist eine schöne Erinnerung, ne, sich diesen Film im Nachhinein anzuschauen und zu sehen, wie cool es war. Und das, du hast es vorhin angesprochen, ne, den Struggle, den man im Nachhinein vergisst und dann sieht das so und denkt sich so, ja, ach, es war einfach so toll, so eine tolle Reise. Ja, also dieser Aufstieg, und die Bremsen auch, ja, war jetzt nicht so, aber und die Mücken, ja, aber so schlimm war es nicht, ich würde es nochmal machen. Und aber eigentlich hast du es in dem Moment schon ziemlich gehasst.
Also tatsächlich in Finnland mit den Mücken war ich relativ entspannt, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, wenn man dann schon eine Weile unterwegs ist, dann entwickelt man auch einfach eine gewisse Entspanntheit mit vielen Situationen und dann bringt dich nicht mehr die Kleinigkeiten irgendwie raus. Aber ja, wenn du das so sagst, ne, und wenn ich irgendwie auch an zum Beispiel viele Millionen von Kriebelmücken zurückdenke, die dann irgendwie mit Vorliebe bei Windstille dann irgendwie unterwegs sind und auf einmal ist es nur noch Windstille in Norwegen und du dann wirklich nur noch deine Sachen aus den Taschen reißt, das Zelt dorthin wirfst und erstmal in dieses Zelt flüchtest, um dich vor dem Viehzeug zu verstecken. Ja, das sind genau diese Dinge, die man dann hinterher vergisst und das dann alles irgendwie nur noch besonders schön war, ja.
Zu welcher Jahreszeit wart ihr da in Finnland, als diese Mücken waren? Also normalerweise ist ja der Juli immer so ganz, ganz schlimm. Das ist so der Höhepunkt. Wart ihr in dem Monat dort?
Ja, es war im Juli. Ja,
okay. Okay, bin ich beruhigt, dass es nicht irgendwie August oder September oder so war, sondern halt, dass es halt auch, also man kann es ziemlich gut planen, wenn man halt Zeit hat. Ne? Ihr wart natürlich gerade dort oder so, aber ihr seid ja aber natürlich auch dann auch ein bisschen schneller vorangekommen mit dem Zug wieder nach Rovaniemi und habt einen großen Teil dann auch übersprungen.
Ja, genau. Wir sind in Finnland sind wir einmal quasi von Norwegen über die Grenze rüber in das, da kommt man dann in dieses Dreiländereck zwischen Finnland, Schweden und Norwegen. Und da sind wir über die Grenze und sind dann einmal die einzige Straße. Das ist, glaube ich, es gibt da quasi nur die E8, die dann runter zur Ostsee führt. Und die Idee war dann, wir fahren auf jeden Fall erstmal bis runter zur Ostsee. Also bis wir quasi am nördlichsten Punkt der Ostsee ankommen. Und von dort sind wir dann quasi, dort haben wir dann abgekürzt und sind nach Helsinki mit dem Zug gefahren.
Oulu, oder?
Von Oulu, genau. Und aber diese erste Strecke, das waren ja, glaube ich, auch 500 Kilometer. Also das ist auch spannend. Man fährt wirklich 500 Kilometer auf dieser einen Straße. Und eigentlich links, rechts abbiegen gibt's eigentlich kaum. Irgendwie, du kannst vielleicht mal einmal kurz dann ab und an mal über die Grenze nach Schweden rüber und dort mal in den Supermarkt. Aber ansonsten ist es vor allem fahren, fahren, fahren. Am Anfang sind es keine Bäume, da sind nur ein paar Büsche und dann werden die Bäume so langsam größer. Dann kannst du dir das so jeden Tag anschauen, wie die Bäume ein Stück größer werden. Und hast dort vor allem dann ja Seen, Wälder und die Straße vor dir, ne? Und aber ich muss auch sagen, dass es auch gar nicht schlimm war, in Finnland viel Fahrrad zu fahren, weil das einfach so diese 15, 20, 25 km/h sind so die perfekte Geschwindigkeit, um die Mücken vom Leib zu halten, weil die haben mich auch einfach tagsüber nicht in Ruhe gelassen. Und dann war einfach so, die schönste Sache war einfach Fahrradfahren.
Der ein oder andere, der fragt sich jetzt gerade, okay, jetzt sind wir in Finnland und gerade eben waren wir noch in Norwegen und an Greifswald und so. Lass uns mal, damit wir so nach einer halben Stunde mal einen Überblick geben, wie die Strecke denn verlaufen ist.
Genau, also für mich ging es ja quasi von meiner Haustür hier in Greifswald los, ganz im Nordosten von Deutschland. Bin ich mit dem Fahrrad nach Rügen gefahren. Von Rügen kannst du dann mit einer Fähre relativ einfach nach Schweden kommen. Und dann bist du in Südschweden. Und dort bin ich einmal die Küste entlang geradelt, hoch bis nach Oslo. Dann kam die Strecke zwischen Oslo und Bergen, die ich dann entsprechend mit der Bergensbahn überbrückt habe. Und von Bergen bin ich grundsätzlich dann auf der Küstenstraße unterwegs gewesen, bis auf einen Abstecher, den ich bin auch zu den großen Festlandgletschern gefahren, hier Briksdalsbreen zum Beispiel zu nennen und den berühmten Geiranger Fjord. Das war so ein bisschen, um da nochmal so ein bisschen was anderes zu sehen, weil auf der Küstenstraße ist es dann doch auch immer wieder recht ähnlich. Ja, und dann ging es eigentlich wieder zurück auf die Küstenstraße und immer weiter gen Norden über Trondheim und dann Richtung Bode hoch, wo es dann auch allmählich ein bisschen flacher wurde. Genau, das war quasi so mein Reiseteil. Und der gemeinsame Reiseteil ging dann erstmal über die Lofoten. Und dann haben wir uns da über, was kam dann so, Senja, und ja, alles, was dann irgendwie noch so vor Tromsø liegt, was tatsächlich alles kilometertechnisch gar nicht so viel ist. Wir hätten gedacht, dass wir dort viel mehr Zeit brauchen und viel länger unterwegs sein würden. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, für die Zeit von den Lofoten, von Bode bis nach Tromsø, haben wir, glaube ich, 2 Wochen gebraucht. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit der Zeit? Jetzt sind immer noch irgendwie 6 Wochen oder so.
Ja.
Es waren immer noch Zeit. Und ja, dann war so ein bisschen die Überlegung irgendwie. Eigentlich war die Idee, von Tromsø zurückzufliegen. Aber das war irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte schon die ganze Zeit kein gutes Gefühl mehr zu dem Fliegen, weil ich gedacht habe, so, ey, das ist irgendwie so cool, du bist hier mit dem Fahrrad unterwegs, du bist auch eigentlich ziemlich umweltschonend unterwegs und kommst trotzdem an so einen weit entfernten Ort und jetzt soll ich mich hier irgendwie in ein Flugzeug setzen und innerhalb eines Tages irgendwie wieder zu Hause sein, und das war irgendwie ein blöder Gedanke. Und dann haben wir einfach gesagt, so, ja, okay, ich glaube, es war sogar schon auf der Fähre, auf die Lofoten, haben wir uns schon überlegt, so, wo könnte man denn noch langfahren, wenn wir noch die Zeit dafür haben? Und ja, ich glaube, Sophie kam dann mit dem Vorschlag, lass uns doch nach Finnland fahren.
Ja, ich wollte da gern irgendwie schon immer mal hin, und das schien jetzt irgendwie eine gute Möglichkeit zu sein. Und dann sind wir erstmal weitergefahren von Tromsø, sind dann nicht in den Flieger gestiegen, sondern in Richtung Finnland gefahren. Und dann war eigentlich die nächste Idee, ach, lass uns mal schauen, wie sieht's denn so an der Ostsee aus, wenn man am nördlichsten Punkt ist. Und von dort haben wir dann uns entschieden, vielleicht doch den Mücken ein bisschen auszuweichen und nicht noch weiter bis Helsinki mit dem Fahrrad zu fahren, sondern da dann den Zug zu nehmen. Und dann war die neue Idee, auch das Baltikum, das klingt doch auch total spannend. Da könnten wir doch auch langfahren. Und
Sophie hat dann immer neue Ideen gehabt, wo man denn jetzt noch hinfahren könnte.
Ich habe gern recherchiert, also Strecken und Möglichkeiten und Fährverbindungen, und habe dann Vorschläge gemacht. Ja, und dann ging halt so eine schöne Fähre von Helsinki nach Tallinn. Und dann sind wir durch Estland gefahren, Lettland, Litauen. Dann braucht es nochmal einen Zug, weil wir dann tatsächlich auch zeitlich wäre es sonst ein bisschen knapp geworden. Und wir mussten um Kaliningrad rumherum. Ja.
Und dann seid ihr noch bis nach Danzig, ne?
Genau, mit dem Zug. Und von dort dann nochmal die polnische Ostseeküste bis nach Hause tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren.
Aber ist das nicht geil? Also ja, dann zu Hause anzukommen und zu wissen, Alter, ich bin hier gerade vor x Monaten und Tagen losgefahren und habe so unglaublich viel gesehen. Was hast du für ein Gefühl, da anzukommen? Also wenn die Wälder wieder ähnlich sind, man weiß so ungefähr, man kennt so langsam die Straßen und dann sieht man irgendwie die eigene Straße und dann denkt man so, boah, man ist wieder da. Wie habt ihr euch gefühlt?
Also es war schon, Also für mich war es irgendwann ein bisschen viel tatsächlich, weil ich irgendwie auch so viel erlebt habe in dieser Zeit, dass ich von Tromsø mich so ein bisschen gefühlt hatte, als wäre ich auf dem Heimweg, weil ich hatte das Gefühl, ich muss diese ganzen Erlebnisse irgendwo erstmal hinbringen. Ich muss die irgendwie nach Hause bringen und muss mir erstmal Zeit nehmen, das alles zu verarbeiten, weil es ist irgendwann, hast du da wirklich so ein Wasserglas, das ist eh schon randvoll und dann schüttet immer noch jemand oben was rein. Also man kennt das wahrscheinlich, kennst das bestimmt auch von längeren Reisen, dass man stumpft irgendwann ab und denkt sich so, oh, ich will aber eigentlich gar nicht abstumpfen, weil das ist irgendwie alles so toll, was ich hier erlebe. Also war es für mich tatsächlich am Ende so ein bisschen, dass ich gesagt habe, so ja, es ist schön, jetzt mit all dem nach Hause zu kommen. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit, weil das ist irgendwie diese 4 Monate, die haben sich halt wirklich angefühlt wie ein ganzes Leben. Ne? Das war irgendwie so wirklich rausgegriffen. Fernab vom Alltag hat man sich da habe ich mich da in eine völlig andere Situation gebracht, ein völlig anderes Leben gelebt mit völlig anderen Herausforderungen. Und dann kommt man dann tatsächlich irgendwann wieder zu Hause an und es war auch ein bisschen traurig am Ende, muss ich sagen. Also das eine oder andere Tränchen habe ich dann doch vergießen müssen. Aber natürlich überwiegt da das Glück, einfach so eine Reise gemacht zu haben, da auf diese Reise aufgebrochen zu sein und damit einfach wirklich ein riesiges Abenteuer erlebt zu haben.
Mir geht es ja oft so, dass schon nach kurzen Reisen, das heißt so unglaublich anstrengend, diese ganzen Erlebnisse auf dem Fahrrad zu verarbeiten. Und gleichzeitig brauche ich meistens immer mehr Zeit. Also ich wünschte, ich hätte immer mehr Zeit, weil ich oft an Orten vorbeifahre, denen ich halt nicht gerecht werde. Und ich oftmals gar nicht weiß, wie sie heißen im Nachhinein. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Und einerseits ist das Fahrradfahren die perfekte Geschwindigkeit einerseits, aber andererseits ist man oftmals sogar fast zu schnell unterwegs. Kennt ihr das Gefühl?
Ja. Also ich finde, das Fahrrad ist super, um auch Strecke machen zu können, also auch in einem guten Tempo irgendwo anzukommen oder ja einfach ein bisschen weiterfahren zu können. Aber ich muss sagen, ich wandere dann auch gern und ich finde zum Beispiel auch richtig schön, das haben wir jetzt auch gemacht auf der Fahrradreise und haben das Fahrrad mal stehen gelassen und sind dann mit dem Rucksack los und sind gewandert, weil ich finde, um so richtig in eine Landschaft einzutauchen, bin ich tatsächlich sehr gern zu Fuß unterwegs.
Ja.
Das ist genau das, was du sagst, Sebastian. Man ist da einfach gefühlt dann teilweise immer noch zu schnell. Ne? Am Anfang war es bei mir eher so das Gefühl, oh, ich bin so langsam unterwegs, ich komme gefühlt kaum vom Fleck und dann siehst du die ganze Zeit, wie die Autos an dir vorbeiziehen und denkst, oh, die sind so schnell und das ist alles so einfach im Auto. Und tatsächlich irgendwann ist es auch eher so das Gefühl, dass ich teilweise schon zu schnell unterwegs war. Und in Norwegen habe ich dann auch ein bisschen auf die Bremse gedrückt, weil ich gemerkt habe, so, ich habe die Zeit, ich möchte das irgendwie noch intensiver wahrnehmen, möchte mir unterwegs mehr Zeit nehmen und bin dann teilweise auch nur mal 30, 40 Kilometer am Tag gefahren, um einfach diese Eindrücke verarbeiten zu können, weil es ist halt wirklich in Norwegen, du fährst um die nächste Ecke rum und denkst dir wieder nur so, wow, diese Landschaft sieht schon wieder komplett anders aus und ist wunderschön. Und das ist dann auch wirklich toll, dann auch durch das Wandern dann noch mehr, also noch tiefer in so eine Landschaft eintauchen zu können, sich dann einfach noch mehr Zeit zu nehmen. Und ich muss auch sagen, dass ich das schön finde tatsächlich dann, also ich fotografiere auch sehr gern draußen in der Natur oder mir dann eben auch für so ein Filmprojekt Zeit zu nehmen, weil ich habe das Gefühl, dass ich teilweise dadurch einfach noch intensiver erleben kann, weil ich noch ein bisschen genauer hinschaue und mir auch einfach ein bisschen mehr Zeit lasse.
Was sind für euch so Schlüsselerlebnisse auf dieser Reise, an die ihr so gerne zurückdenkt? Und diese Frage ist tatsächlich zweigeteilt. Einerseits von dem, was in eurem Film erschienen ist und von dem, was nicht in dem Film erschienen ist.
Soll ich anfangen?
Ja.
Für mich war eines der schönsten Erlebnisse, den Trollstigen mit dem Fahrrad hochfahren zu können. Das ist ein Erlebnis, was nicht im Film zu sehen ist. Zum einen, weil das in meinem eigenen Reiseteil stattgefunden hat und Jens konnte nicht über den Trollstigen fahren. Zu dem Zeitpunkt war die Straße noch nicht geöffnet. Und für mich war das deshalb eine so tolle Erfahrung, weil es der erste wirklich so lange große Pass für mich war. Also ich das erste Mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit meinem 50 Kilo schweren Fahrrad tatsächlich diese Haarnadelkurven auf ein bisschen über 800 Meter hochkomme. Und die Landschaft zu sehen, wie sie sich verändert, auch wenn gefühlt, also wenn man auf dem Fahrrad ist, ist die nächste Haarnadelkurve ewig weit. Und das war meistens so mein Ziel. Bis dahin habe ich es irgendwie immer wieder geschafft, bevor ich angehalten habe oder ein Stück Schokolade gegessen habe oder ja mir einfach wieder angeschaut habe, was ich geschafft habe. Ja, und am Ende dann oben anzukommen und mit dem Fahrrad im Schnee zu stehen und runterschauen zu können, das fand ich einfach unglaublich. An dem gleichen Tag, weil ich so früh losgefahren war, um nicht in der Mittagshitze auf dem Trollstigen, also oben quasi hochfahren zu müssen, das hat leider nicht ganz geklappt, hatte ich dann aber noch einen halben Tag Zeit und habe mir gedacht, ich fahre noch mal ein bisschen weiter. Und tatsächlich bin ich an dem Tag dann noch bis zum Geiranger Fjord gefahren, also noch mal einen Pass hoch, und habe dann oben am Geiranger Fjord auch geschlafen, also mit Ausblick auf den Fjord. Und das war einfach ein richtig toller Tag, weil die Landschaft so beeindruckend war und auch, weil das einfach so eine, ich habe auch einfach sowas geschafft, einfach über diese Pässe zu fahren und das selbst zu erleben, wie sich das anfühlt, das mit eigener Muskelkraft zu machen oder so lange eine Abfahrt zu erleben. Das war einfach toll.
Ja, das glaube ich.
Ja, wo Sophie gerade von dem Geiranger Fjord spricht, das muss ich auch sagen, es war für mich auch ein absolutes Highlight. Also ich meine, man kennt diesen Fjord und es ist irgendwie, gefühlt ist der in jeder Kreuzfahrt Norwegen-Werbung zu sehen. Und aber wenn man dann wirklich, ich bin dann auch mit der Fähre einmal durch den Fjord gefahren, habe mir dann die Route extra so geplant. Und dann fährt man irgendwie unten an den Wasserfällen, den Sieben Schwestern vorbei und schaut da hoch und denkt sich einfach nur so, wow, das ist einfach so beeindruckend. Und ja, gefühlt ja auch gar nicht so weit weg von Deutschland, von uns zu Hause, weil ich meine, man kann ja sogar mit dem Fahrrad dorthin fahren. Und das, ja. Also der Fjord war dann wirklich, also das war schon definitiv für mich einer der beeindruckendsten. Und man hat ja einige dort unterwegs gesehen. Und was mich ansonsten aber auch noch sehr beeindruckt hat, ist, dass man mit dem Fahrrad auch öfters mal an Orte kommt, gerade wenn man auch so wenig plant, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ich muss auch sagen, dass ich da manchmal wirklich so ein bisschen planlos unterwegs bin und mir die Route da so ein wenig genauer angeschaut habe. Und ich bin dann einmal, das war in der Nähe von Förde, bin ich an einem Wasserfall rausgekommen, den hatte ich aus der Entfernung gesehen, habe sogar so, wow, das ist aber ein kräftiger Wasserfall, da kommt ja eine Menge Wasser runter. Und bin dann so ein bisschen der Nase nachgefahren und es hat irgendwie mit dem Fahrrad so super funktioniert und bin dann irgendwie immer weitergekommen und dann noch über die Kuhweide drüber und durch das Tor durch und dadurch. Und dann stand ich auf einmal wirklich mit meinem Fahrrad vorne vor diesem tosenden Wasserfall, der einfach gerade dadurch, dass er das ganze Schmelzwasser mit runtergebracht hat aus den Bergen, einfach unglaublich kräftig war. Und das hat mich einfach so begeistert, weil man dann mit dem Fahrrad wirklich manchmal an Orte kommt, mit denen man vielleicht mit dem Auto vorbeifahren würde, wenn man es nicht planen würde. Und das Coole war dann auch, ich habe dort noch mit einem Norweger gequatscht und habe gemeint, so, hey, wie sieht's denn aus, kann man hier irgendwo auch sinnvoll übernachten? Und er meinte so, ja, kein Problem, die Kühe sind doch nicht da, stell doch dein Zelt einfach da vorne auf die Wiese. Genau das habe ich dann auch gemacht und das war einfach ein grandioses Erlebnis. Es war wirklich tosend laut, also das war vergleichbar irgendwie, wenn du irgendwie an einem Flughafen bist vom Lärm. Und aber es war so monoton laut, dass ich dann irgendwann überglücklich in meinem Zelt lag, diesen Lärm in den Ohren, erst wirklich Probleme beim Einschlafen hatte, aber dann irgendwann trotzdem eingeschlafen bin. Und das ist irgendwie einfach atemberaubend und wirklich toll, dass man sowas erleben kann. Und dadurch, dass man dann halt irgendwie, dass ich auch das Zelt dabei hatte, dass man einfach total unabhängig ist und in Norwegen ja auch einfach so, ich sag jetzt mal, die oft die Möglichkeit hat, an vielen, vielen schönen Orten auch einfach legal übernachten zu dürfen mit dem Zelt. ist es wirklich also beeindruckend, was damit funktioniert.
Das ist schon ein großer Vorteil, ne? Dieses in Skandinavien, dass du halt überall schlafen kannst. Ich erinnere mich an meine Tour auf den Kanaren, da haben wir auch bivakiert, aber musst du immer ein bisschen Angst haben, dass du halt vielleicht dann doch irgendwie angesprochen wirst, auch wenn wir halt echt irgendwie in der letzten Ecke an einem Strand oder so geschlafen haben. Aber da sind die schon entspannter. Du hast jetzt gerade auch einen Einheimischen angesprochen, Jens. Wie war denn der Kontakt zu diesen? Also wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, mit meinem Bikepacking-Setup, dann bin ich halt immer Talk of the Town, weil es sieht irgendwie cool aus und abenteuerlich und vielleicht fahren auch nicht so viele Leute da rum und ganz viele Leute sprechen mich an. Eure zwei Fahrräder, die sind so vollgepackt gewesen, die sehen so cool und abenteuerlich aus, also die schreien nach Erlebnissen. Wie haben die Leute auf euch reagiert?
Ja, tatsächlich wurde ich am meisten, also wenn ich das Solarpanel auf meinem Fahrrad noch hinten montiert habe, war das irgendwie oft so der Aufhänger für die Norweger und haben gefragt so, ey, was ist denn das? Ist das ein Solarpanel da hinten drauf? Und ja, aber tatsächlich in Norwegen, die Norweger sind einfach super entspannt, sind sehr neugierig und verstecken das auch nicht. Also die kommen wirklich sehr, sehr offen auf dich zu. Du kommst irgendwie gefühlt mit jedem wirklich gut ins Gespräch und kriegst auch einfach viele gute Tipps. Also das ist wirklich einiges, habe ich unterwegs durch Locals erfahren, die dann einfach ein bisschen erzählt haben. Also das ist, weiß ich nicht, also definitiv das Fahrrad ist generell, das Reisefahrrad ist natürlich was, wo du gern drauf angesprochen wirst. Und das ist auch das, was ich einfach total mag an diesem Fahrradreisen. Es ist so ein bisschen, ich strahle damit so ein bisschen aus, so hey, ich bin hier so langsam unterwegs und ihr habt gern die Möglichkeit, also ich freue mich über jeden, der mich irgendwie anspricht und mit dem man hier so ein bisschen ins Gespräch kommen kann.
Als ich allein unterwegs war im Süden von Norwegen, konnte ich tatsächlich nicht durch einen Ort fahren, ohne ganz, ganz oft angesprochen zu werden, weil ich war dann ja auch noch allein unterwegs mit einem riesig vollen Fahrrad. Aber es war total nett. Also ich habe auch ganz viele Tipps bekommen und viele neugierige Fragen. Und ich wurde auch immer richtig schön angefeuert. Also zum Beispiel den Trollstigen hoch. Ich meine, ich habe geschwitzt, das war super anstrengend. Und es war richtig schön, weil dann aus einem offenen Fenster irgendwie ja Anfeuerungsrufe kamen.
Ja, genau. Das glaube ich, ja. Du bist bei euch bist du die Planerin, wenn ich das so richtig gehört habe. Jens fährt ja so einfach mal so ein bisschen bei Schnauze. Wie planst du denn diese Touren, wenn du mal die Planung übernimmst?
Also viel weniger, als du dir jetzt vielleicht vorstellst. Also Plan bedeutet da, ich weiß, es gibt da einen Zug, der fährt von dort nach dort für den Fall, dass man ihn braucht. Und ich weiß vielleicht auch noch, ob man da ein Fahrrad mitnehmen kann oder nicht. Und vielleicht habe ich mir noch ein bisschen detaillierter angeguckt als Jens, wo man langfahren könnte. Aber mehr ist es auch nicht.
Okay. Aber so geht ihr quasi wie viele Radfahrer vor, dass ihr irgendwie Komoot vielleicht nutzt und A und B eingebt und dann schaut, okay, da geht's ungefähr lang und dem folgt.
Noch nicht mal, glaube ich.
Nee, also tatsächlich ist es meistens viel weniger. Also wenn es irgendwie möglich ist, ohne Navi zu fahren, dann fahren wir total gern ohne Navi. Und auch in Norwegen ist es ja dann irgendwann auch gar nicht mehr das Thema. Ne? Du kommst weiter in den Norden. Und du schaust es dir einmal auf der Karte an und siehst so, ah, okay, ich folge jetzt für 70 Kilometer dieser Straße und dann muss ich heute einmal rechts abbiegen. Ja. Und dann hat sich die Sache. Tatsächlich finde ich das dann auch ein bisschen angenehmer, wenn man einfach nur unterwegs ist und das störende Handy dann gar nicht sieht und ich auch irgendwie gar nicht genau wissen, ich weiß ja auch gar nicht, wo ich an diesem Tag vielleicht hinkomme. Das war ja auch oft einfach auf dieser Tour der Fall. So, ich wusste ungefähr so, ja, ich möchte jetzt gern weiter nach Norden fahren. Ich gucke mal so grob, wo es ungefähr lang gehen kann und dann will ich drauf losfahren und dann will ich irgendwann dort anhalten, wo ich auch einfach dann vielleicht keine Lust mehr habe zu fahren oder wo ich einfach sage, so wow, hier ist so ein toller Ort. Da hat mich jetzt so meine Nase hingeführt und da möchte ich gern bleiben. Und das sind ja auch so ein bisschen die, was wir ja vorhin schon hatten, dieses Thema mit dass man in Norwegen einfach fast überall sein Zelt aufschlagen kann. Ich habe einfach diese Freiheit dort. Ich muss gar nicht so viel planen. Ich muss mir nicht überlegen, zu welcher Hütte ich am Abend kommen muss oder in welche Unterkunft. Und diese Freiheit, die nutzen wir, glaube ich, einfach beide total gern. Also wir sind da einfach nicht so, dass wir irgendwie schon am Morgen wissen müssen, wo wir am Abend ankommen und was es da irgendwie unterwegs für Schwierigkeiten geben wird. Das ist dann einfach so ein bisschen mehr drauf los. Und für mich ist es immer total schön, weil für mich fühlt sich das irgendwie so ein bisschen mehr nach Abenteuer an. Und das mag ich einfach daran.
Ja.
Ja, ich musste natürlich in meinem eigenen Teil ein bisschen planen, weil ich nur eine begrenzte Zeit hatte und ein bisschen wissen musste, wo kann ich jetzt hinfahren, weil dann da vielleicht wieder ein Bus oder ein Zug abfährt. Aber wenn ich das nicht unbedingt muss, dann freue ich mich auch einfach über diese Freiheit. Und das führt vielleicht auch manchmal dazu, dass wir uns wundern, warum zum Teufel es sich heute so unglaublich schwer tritt. Und wir gar nicht mitbekommen, dass wir gerade irgendwie bergan fahren, weil man es kaum sehen kann und wir uns aber kein Höhenprofil vorher angucken, sondern uns einfach überraschen lassen, was uns erwartet.
Wie ist das mit Verpflegungsstopps? Musstet ihr die einplanen? Also damit, also du, für so eine Tour isst man ja unglaublich viel. Also das ist ja, das kann man ja schon fast nicht mehr Essen nennen, sondern das ist ja eigentlich schon fast Fressen, was man da betreibt. Wie ist das in Norwegen und auch in Schweden und in Finnland und so weiter gewesen? Orte können sich ja manchmal echt ein bisschen ziehen. Das muss man dann doch ein bisschen einplanen, oder?
Ja, also gerade in Finnland erinnere ich mich, dass wir schon gucken mussten, wann kommt der nächste Supermarkt, wenn wir jetzt hier einkaufen, für wie viele Tage müssen wir ungefähr einkaufen. Aber es ist uns halt auch mit unseren Planungskünsten passiert, dass wir mit der Fähre auf einer kleinen Insel ankamen und hundertprozentig sicher waren, dass der Supermarkt bestimmt bis 20 Uhr offen hat. Und wann hat er geschlossen?
Das war gefühlt der einzige Supermarkt in Norwegen, der schon um 19 Uhr zugemacht hat.
Und wir hatten dann so 5 Minuten für den Einkauf. Das ist halt auch passiert, aber manchmal mussten wir dann auch vor dem Frühstück erstmal 20 Kilometer zum nächsten Supermarkt fahren, um wieder Frühstück zu haben. Aber irgendwas hatten wir immer noch, ne?
Weil wir auch wirklich dann auch mal gar nichts mehr zu essen hatten. Also das ist dann auch einmal passiert. Da hast du dann irgendwie am Tag zuvor noch die letzten Reste mit einem Löffel aus dem Nutella-Glas und aus der Erdnussbutter gegessen. Und wusstest irgendwie so, okay, also jetzt ist es wirklich so, dass wir nichts mehr haben. Aber es geht in Norwegen. Man stellt sich das vielleicht schwieriger vor, aber man kommt in der Regel eigentlich mindestens einmal am Tag an einem Supermarkt vorbei. Also es war wirklich die größte Herausforderung, war es dann letztendlich in Finnland, wo dann auch mal gut 100 Kilometer zwischen den Supermärkten lag.
Aber trotzdem noch keine riesigen Distanzen, die man jetzt mit dem Fahrrad schwierig überbrücken kann.
Ja, und Wasser gibt's ja zum Glück da oben überall.
Ja, genau. Wasser ist nicht das große Problem. Das ist überall kriegst du sehr, sehr wohlschmeckendes, mineralisches Wasser aus der Natur. Das kannst du dir einfach am Straßenrand irgendwo, wo wieder das Wasser den Berg runterschießt, abfüllen. Was auch wirklich dann Spaß macht. In anderen Gebieten ist es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Im Baltikum, dann war natürlich die Wasserversorgung wieder ein größeres Problem. Dann wurde es heiß und du hast viel Wasser am Tag gebraucht. Und warst natürlich dann immer am Suchen, weil letztendlich ist dann doch das Radreisen manchmal auf so grundsätzliche Dinge eben, beziehungsweise die grundsätzlichen Dinge geraten immer mehr in den Vordergrund. Zu Hause machst du halt den Wasserhahn auf und nimmst dir halt ein Glas Wasser. Auf der Radreise ist dann halt irgendwie doch immer so, hey, wir haben kaum noch Wasser, wir müssen wieder heute unser Wasser auffüllen. Wir suchen eine Toilette, ja, müssen wir irgendwie auch lösen, das Problem. Und wir brauchen Essen, ne? Wir müssen irgendwo einkaufen und wir müssen irgendwo schlafen. Das muss man natürlich auch sehen. Und es ist natürlich irgendwie total cool gesagt in Norwegen, so überall, also fast überall kannst du wild campen. Es ist überhaupt kein Problem. Das ist ja auch rein technisch so, sag ich mal. Aber dann siehst du halt doch wieder irgendwie so, guckst du dir den potenziellen Schlafplatz ein bisschen genauer an und sagst, ja, das könnte funktionieren, das ist nicht schräg. Und dann guckst du da hin und stehst in einer großen Pfütze oder dann ist da irgendwie doch ein dicker Stein drunter oder der Platz ist einfach nicht eben genug. Und da steht man dann doch manchmal vor größeren Herausforderungen als man
vorher gedacht. Oder er sieht nicht gut genug aus fürs Bild.
Ja, also das war teilweise gar nicht so ein großes Kriterium. Also wir haben auch einmal Da ärgere ich mich auch ein bisschen im Nachhinein, dass ich es nicht gefilmt habe. Weil wir haben einmal neben einem Müllcontainer geschlafen.
Das war der Tag mit den schlimmen Bremsen und der Hitze. Da war keine Kapazität für noch weitere Suche.
Und manchmal ist es dann auch einfach egal und du nimmst halt einfach den Platz, der da ist. Und wenn halt der Müllcontainer daneben steht, dann ist es halt einfach so. Das gehört halt auch zum Radreisen dazu. Es sind halt irgendwie, 80% hast du gute Plätze und 30% sind irgendwie so, wo du sagst, oh, das sind so diese herausragenden, schönen Plätze. Aber manchmal nimmst du auch einfach das, was gerade irgendwie da ist. Also ich erinnere mich auch einmal daran, dass ich neben einer Straße übernachtet habe. Das Zelt stand ungefähr 2 Meter von der Straße weg. Und ich dachte, das wäre total cool dort, weil ich dachte, die Straße wäre quasi nur die Umfahrung für den Tunnel. Also in Norwegen hat man ja oft nochmal außenrum um den Tunnel eine Straße, die früher mal die Straße war, dann nur noch als Radweg genutzt wird. Aber das war dann in dem Fall tatsächlich der Tunnel nur ein One-Way und die Autos sind quasi in die andere Richtung direkt an meinem Zelt vorbeigefahren. Das sind dann natürlich auch manchmal so ein bisschen die Kehrseiten von, ich muss mir jeden Tag einen Schlafplatz suchen.
Ja, klar. Wetter ist ja auch so ein Riesenthema gewesen. Am Anfang ist das ja auch gar nicht so gut gewesen. Ne? Viel Regen, Schnee auch, Wintereinbrüche auf den Pässen. Später hat man sich darüber gefreut, wenn es mal geregnet hat, weil dann sind natürlich die Mücken weg gewesen. Wie seid ihr mit diesen verschiedenen Wettern umgegangen?
Also das mit dem Regen am Anfang, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. So die erste Zeit hat es gar nicht geregnet und dann rund um Bergen war dann auf einmal nur noch Regen und
eine der regenreichsten Regionen Europas.
Ja, genau, das habe ich dort auch zu spüren bekommen. Und es war dann auch für mich immer weniger ein Problem, wenn ich dann schon alles irgendwie gepackt hatte und wenn ich irgendwie mit meinen gepackten Taschen und meiner Regenkleidung auf meinem Fahrrad saß, dann war die Welt in Ordnung. Aber wenn du da morgens stehst und du hörst schon, naja, es hat irgendwie die ganze Nacht durchgeregnet und es regnet immer noch und es wird auch in den nächsten 5 Tagen nicht aufhören zu regnen, wie das ausschaut, dich dann zu motivieren, irgendwie, du musst ja auch noch alles in diesem kleinen Zelt erstmal versuchen, alles irgendwie innen drin zusammenzupacken und dann irgendwann musst du raus und dann alles noch rundherum nasse Zelt einpacken und alles wird irgendwie klamm. Wenn es wirklich tagelang irgendwie nur noch regnet, dann fängt es natürlich irgendwann auch zu stinken an und das macht dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Aber sobald man wirklich dann auf dem Fahrrad saß, war das für mich immer so, ach, ich habe jetzt irgendwie meine gemütliche Regenjacke an, ich ziehe mir noch die Kapuze über und dann kann mir der Regen hier überhaupt nichts mehr anmachen und ich werde das hier trotzdem genießen, auch wenn es regnet.
Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang erstmal strahlenden Sonnenschein, auch in Bergen und irgendwie wirklich nur kurze Regenepisoden und ich habe den Regen dann so richtig kennengelernt, als wir nördlich der Lofoten unterwegs waren und es auch einige Tage nur geregnet hat und ich fand es irgendwann so eklig, es war alles klamm, es war alles nass, es wurde nichts mehr trocken.
Das ist ja das Schlimme daran, dass es nichts trocken wird.
Ja. Ja, die Haut ist nass, die Hände sind nass, es ist einfach
also
nichts mehr trocken.
Man schimmelt selbst, also man kann zusehen, wie man selber anfängt zu schimmeln.
Ja, und das war so eine der wenigen Momente, wo ich wirklich gerne auf einen Campingplatz gegangen bin und mich gefreut habe, wenn es dann da mal eine heiße Dusche gab. Und
habt ihr gemacht, oder?
Ja, dann ging es auch mal auf einen Campingplatz.
Ja, ab und an.
Aber so mal also eine Nacht und dann die nächsten wieder draußen.
Ja, aber so eine heiße Dusche oder mal eine Sauna oder halt einfach mal ein Trockner, wo man einfach so die Sachen reinschmeißen kann, das ist dann schon echt viel wert.
Ja, wir hatten es da übertrieben und zwar waren dann die Sachen so eklig und klamm, dass wir dann gedacht haben, müssen sie mal irgendwie auf 60 Grad waschen, um nämlich alles rauszukriegen. So war dann das Gefühl.
Ja, das glaube ich sehr. Wie ist das dann, also ihr habt ja so viel erlebt und dieser Film ist jetzt draußen. Was ist das für ein Gefühl jetzt, dass Leute, ich glaube auf Amazon ist er erhältlich, dieses Feedback, also diese viele Arbeit, dieser ganze Fleiß, der da, also wirklich nochmal, Fleiß, da ist wirklich viel Arbeit reingesteckt worden. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das ja selber auch mache. Was ist das für ein Gefühl, jetzt dieses fertige Resultat so zu haben?
Ja, das ist, das war wirklich dann toll. Wir haben letztes Jahr, Ende September, hatten wir Premiere gefeiert mit dem Film. Da habe ich gesagt, so hey, das ist irgendwie so ein Projekt, das lohnt sich. Ich würde gerne Freunde und Familie einladen. Und wir haben dann hier in Greifswald einen schönen Ort gefunden und konnten dann quasi gemeinsam mit Freunden und Familie den Film schauen. Und das war so der erste Zeitpunkt, an dem ich so richtig Feedback auch zu dem bekommen habe, was ich da über Monate lang quasi so in meinem stillen Kämmerchen vor mich hingearbeitet habe. Zwischendurch hatten den Film eigentlich immer nur Sophie gesehen. Und ich hatte nochmal zwei Freunden, die auch in der Filmbranche arbeiten, die hatte ich auch um Feedback gebeten. Aber es war dann so das erste Mal, dass jetzt wirklich Leute von außerhalb, die auch irgendwie gar nichts mit dieser Reise bisher zu tun hatten, den Film sehen konnten. Und dieses Feedback dann zu bekommen irgendwie, was die Leute dann alles sehen. Und das war wirklich so, auf der Premierenfeier habe ich gemerkt, so jeder hat mich irgendwie auf was anderes angesprochen. Jeder fand irgendwie eine andere Situation schön. Und also das ist dann wirklich, also da merkt man dann auch nochmal, wofür man das dann auch gemacht hat. Weil es ist natürlich irgendwie ein schönes Gefühl, diesen Film für sich selbst geschaffen zu haben. Aber ich möchte auch gern andere mit auf diese Reise nehmen können. Möchte quasi sagen so, hey cool, ihr könnt euch meinen Film jetzt anschauen. Könnt euch gemütlich aufs Sofa legen. Und allein diese Vorstellung ist cool, dass irgendwie andere sich abends auf dem Sofa unsere Reise, diesen Film anschauen, um das einfach miterleben zu können. Und ja, ich denke, da habe ich einfach eine ganz, ganz gute Möglichkeit mitgeschaffen und hatte auch vor wenigen Wochen hatte ich eine kleine Kinovorstellung. Also der Film läuft jetzt auch gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern in kleineren Kinos. Da steht er zum in so einem Abspielring zur Verfügung. Und da war ich in einer Bar gewesen, die hatten den Film gezeigt und wir hatten ein Filmgespräch hinterher drangehängt. Und du sitzt einfach mit Publikum da, schaust den Film und hinterher stellen sie dir die Fragen zu dem Film und wie hast du das gemacht und was war denn da? Und du schaust einfach in so strahlende Augen, weil die Leute natürlich selbst auch alle im Hintergrund haben und in dem Bereich schon was gemacht haben und wieder auch an ihre eigenen Erlebnisse erinnert werden. Und das ist so, ich bin an dem Abend mit einem wunderbaren Gefühl nach Hause gefahren, weil ich einfach so dieses direkte Feedback bekommen habe und sehe so, hey, das ist irgendwie schön, dafür lohnt sich's doch, solche Filme zu machen.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Also ich finde auch, also es ist ein wirklich toller Film geworden. Er transportiert mich halt wieder direkt aufs Fahrrad. Also ich fahre ja auch, mache viele Fahrradtouren, aber ich mache keine 6.000 Kilometer in 4 Monaten. Ich mache 6.000 Kilometer im Jahr. Die letzte ist schon wieder ein bisschen her. Und als ich gestern und heute diesen Film gesehen habe, dachte ich so, ach geil, ey. Mein Fahrrad steht hier immer noch in der Ecke, zusammengepackt von den Kanaren-Tour. Und ich so, ah, ich muss es wieder rausholen. Ich muss es wieder zusammenbauen. Ich muss mich wieder aufs Fahrrad setzen. Ich habe Bock. Und das hast du auf jeden Fall bei mir geschafft. Also herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich finde es genial. Ich hoffe, dass ganz viele ihn sich jetzt anschauen. Wo genau kann man ihn sehen?
Also der Film steht jetzt auf Prime Video zur Verfügung. Man kann sich den Film dort leihen oder kaufen. Das sind so die Optionen, die ich einrichten konnte.
Ja, super. Also den verlinken wir natürlich. Und was steht als nächstes an? Irgendeine andere Dokumentation schon geplant?
Also wir sind im letzten Sommer jetzt schon, aber da haben wir 3 Wochen Urlaub gemacht, sind wir über die Alpen gefahren, einmal von Norden nach Süden und einmal von Süden nach Norden. Das war so ein bisschen unser Urlaub, sag ich mal.
Aber darüber gibt's keine Dokumentation.
Nee, genau, das Film. Das war dann tatsächlich Urlaub und da habe ich gesagt, die Kamera ist dabei, aber ich werde sie nur zum Fotografieren verwenden. Musste mich ein bisschen zurückhalten, aber ich habe auch gemerkt, das ist, wenn du halt so eine Reise filmst, das ist natürlich auch in gewisser Weise definitiv Arbeit und
auf jeden Fall.
Ja, deswegen gibt's darüber keine Dokumentation. Es gibt eine interessante Geschichte. Ein Bekannter von mir, Der ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl und möchte die Alpen überqueren auf so eine Art Sitzski. Das ist quasi so diese Sommervariante vom Biathlon. Hast du vielleicht schon mal gesehen, dann fährt er auf so eine Art Rollwagen. Und das ist eine interessante Geschichte, die ich gern dokumentarisch festhalten wollen würde. Es hängt noch alles ein bisschen an der Finanzierung. Also wir suchen da noch Sponsoren für, um diese Geschichte auch dann tatsächlich in dem Rahmen umsetzen zu können, wie mir das vorschwebt. Aber das sind so die nächsten Gedanken jetzt, ja. Also tatsächlich wird es in der nächsten Dokumentation, die ich drehe, dann wahrscheinlich wieder um jemand anderen gehen als um mich selbst.
Okay. Spannend. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und natürlich halt auch für den Film. Vielleicht kann diese Dokumentation ja die nächste finanzieren. Vielen Dank für eure Zeit heute Abend.
Danke dir.
Danke, Sebastian, für das Gespräch. Das war sehr schön.
Tschüss, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Vielleicht schaust du ja gerade auf YouTube vorbei. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch Jens und Sophie für ihre Zeit, dass sie diesen Film mitgebracht haben, darüber gesprochen haben und ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen. Nächste Woche geht's hier spannend weiter, wenn du magst, jeden Dienstag ab 4 Uhr. Und wenn du nicht abwarten kannst, dann gibt's natürlich noch den Off the Path Daily Podcast. Montags bis freitags eine kurze Folge unter 10 Minuten über unsere faszinierende und tolle, tolle Welt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in beiden einschaltest. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Also pass auf dich auf und bis bald.